hören und danach tun. Amen. Liebe Gemeinde, heute ist der 6. Sonntag in der Osterzeit, der letzte Sonntag, Exaudi. Und dieser Sonntag Exaudi, der steht im Zeichen des Abschieds nach der Himmelfahrt Jesu und steht in der Vorbereitung der Verheißung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Darauf warteten die Jünger zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Sie hatten ja von Jesus die Anweisung dazu bekommen. Der Zustand der Erwartung kennzeichnet auch heute noch die Gemeinde Jesu. Wir wissen wohl, dass der Heilige Geist ausgegossen ist, damals zu Pfingsten und immer wieder bis heute. Aber wir erkennen auch, dass das Wirken des Heiligen Geistes wegen unserer eigenen Trägheit und des fehlenden Vertrauens oft nicht zur vollen Entfaltung kommen kann. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns immer wieder an die Verheißungen und an die Zusagen erinnern und sie uns gegenseitig zusprechen, so wie auch in diesem Gottesdienst. Unser Predigttext ist überschrieben: die Verheißung des neuen Bundes. So steht es bei Jeremia im Ersten Testament. Interessant daran ist, dass diese Worte dem Propheten Jeremia aufgetragen wurden zu predigen. Einen Mann, der ja weit vor Christus gelebt hat, der das also noch gar nicht wissen konnte, was dann einmal geschieht. Die Zeitangabe, wir haben es gehört, im Vers 31, da heißt es: siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Und dieses Wort, das weist ja generell in die Zukunft. Die Frage ist nur, wie nah bzw. wie fern diese Zukunft ja ist, wie sie erwartet werden könnte. Ist es eine Naherwartung für das Volk Israel? Oder spricht Jeremia von endzeitlichen Ereignissen? Ich denke, es ist sowohl als auch, wie das ja bei prophetischen Reden oft der Fall war. Zunächst wollen wir auf Israel schauen. Jeremia lebte ja vor und in der Zeit, als Juda in die babylonische Gefangenschaft weggeführt wurde. Jerusalem und der Tempel wurden zerstört. Im Jahr 587 oder 586 vor Christus war das der Fall. Das Nordreich war schon lange nicht mehr, hat schon lange nicht mehr existiert. Es war bereits ja auch weggeführt worden in die Gefangenschaft von den Assyrern. Nach der Einnahme von Jerusalem ließ der König von Babylon Jeremia die Wahl, mit in die Gefangenschaft zu gehen oder im Lande zu bleiben. Jeremia entschied sich zu bleiben bei seinem Volk, bei denen, die zurückgeblieben waren. In dieser Zeit der Demütigung, die ja das Volk getroffen hatte, und die vielen Gerichtsbotschaften, die Jeremia verkündigen musste, da geschieht nun diese Trostbotschaft. Er redet von einem neuen Bund, den Gott mit seinem Volk schließen wird. Wir wollen auch noch einmal zurückschauen auf den alten Bund. Was war der alte Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hatte? Der mosaische Bund am Berg Sinai. Da sagte Gott: ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. So stellte sich Gott seine Beziehung zu seinem Volk Israel vor. Ich habe so gedacht, als ich das gelesen habe, das klingt ja fast wie ein Eheversprechen. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das heißt, wir sind füreinander da und füreinander geschaffen. Israel willigt in diese Beziehung ein. Am Berg Sinai gab es Gott sein Jawort. und es gelobte Gott ewige Treue. Doch kaum war der Bund geschlossen, da begehrte das Volk einen Gott zum Anfassen und tanzte um das goldene Kalb. Diese Geschichte ist uns allen bekannt. Als Mose auf dem Berg war und nicht zurückkam, dass sie Aaron gedrängt haben, ja, einen Gott zum Anfassen zu machen. Auch als Gott den Forderungen nach einem König nachgab, wurde es nur kurzzeitig besser. Immer wieder brach das Volk den Bund und betete Götzen an. Und schließlich schickte Gott die Propheten zur Warnung nach Israel und Juda. Aber das Volk hörte nicht auf sie. Jeremia hatte gehofft, dass er durch seine Tempelrede im Kapitel 7 das Volk aufrütteln könnte. Er sagte damals: Bessert euer Leben und bessert euer Tun, so will ich bei euch wohnen an diesem Ort. Aber das Bündnis, in Klammern könnte man sagen, die Ehe, war schon zerrüttet. Und die Diagnose: Bundesbruch. Das Schlimme an dieser Diagnose ist, sie gilt bis heute. Und da steht nicht Israel allein am Pranger, sondern da sind wir alle gemeint. Und da müssen wir uns alle mit einbeziehen. Ich habe den Satz gelesen: Wir Menschen sind vielleicht bündniswillig, aber nicht bündnisfähig. Und auf die Ehe bezogen, wir merken ja auch, dass da so vieles manchmal schiefläuft, dass man diesen Bund nicht halten kann, obwohl er oft vor Gott am Altar versprochen wird. Aber Gott gibt nicht auf. Deshalb diese Verheißung eines neuen Bundes. Und diesen neuen Bund beginnt er mit seinem Volk, mit der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Das ist die Naherfüllung der Prophetie. Der Perserkönig Kyros erlaubt die Rückkehr ins gelobte Land und er erlaubt den Wiederaufbau des Tempels. Das ist das Zeichen Gottes, dass er seinem Volk die Treue hält. Die Verheißung des neuen Bundes geht aber auch weit über die Geschichte Gottes mit seinem Volk hinaus. Der neue Bund soll nicht mehr an der Sündhaftigkeit der Menschen scheitern. Rund 500 Jahre später sitzt Jesus mit seinen Jüngern zusammen und spricht diese Worte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Aus Lukas im 22. Kapitel. Die prophetische Verheißung des Jeremia geht somit in Erfüllung. Tröstlich ist, dass der neue Bund, den Jesus hier anspricht, nicht mehr durch uns Menschen und unsere Schuld zerbrochen werden kann. Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld zerbrochen. Das unterscheidet den neuen Bund von diesem alten. Die Folgen des neuen Bundes lesen wir in den Versen 33 und 34. Da heißt es: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner den anderen noch ein Bruder den anderen lehren und sagen: Erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen, beide, groß und klein, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Das heißt, keiner wird den anderen mehr ermahnen müssen. Es wird kein Lehramt mehr geben, keine Unterschiede mehr. Alle werden Gott erkennen. Keine Zweifel, kein Neid, kein Streit, keine Ungerechtigkeit. Das ist die Verheißung. Endlich den Nächsten lieben können. Welch herrliche Aussichten! Dort, wo Gottes Geist die Herzen verändert, können die Auswirkungen des neuen Bundes schon erfahren werden. Und deshalb feiern wir auch Pfingsten. Deshalb ist Pfingsten geworden. Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes beginnt die Ausbreitung des Evangeliums in der ganzen Welt. Und sie geschieht bis heute. Und das dürfen und sollen wir bezeugen. Noch zwei Bemerkungen zum Schluss. Gott hat niemals seinem Volk die Bundestreue, seine Treue und Liebe aufgekündigt. Es gibt Theologen und es gibt Theologie, die das predigt. Aber das ist falsch. Wenn wir im Römerbrief im 11. Kapitel lesen, da steht es ganz klar geschrieben. Gott steht zu seinem Volk damals, heute und für alle Zeit. So wie er zu uns steht, zu seiner Gemeinde. Und eine zweite Bemerkung. Wir lesen in der Zeit, in der fortlaufenden Bibellese von Jesus, dem hohen Priester, im Hebräerbrief. Da wird gesagt, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt und dort für uns eintritt. Sein Dienst ist die Umsetzung des neuen Bundes für uns. Die Vollendung des neuen Bundes werden wir erst mit der Wiederkunft Jesu sichtbar erleben. Und darauf dürfen wir uns freuen. Ihm sei Lob und Dank und Ehre. Amen.